Gnade sei mit uns und Frieden von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Liebe Gemeinde, ich halte es für ein großes Vorrecht, dass Sie hier sein dürfen heute Morgen. Man könnte auf moderne Sprache statt der Seligpreisungen selig seid ihr, wie Jesus es formuliert hat, oder Luther vielmehr in altem Deutsch, sagen heute Morgen zu beglückwünschen seid ihr, dass ihr alle gekommen seid, um diese Botschaft zu hören, um diesen Karfreitag zu begehen oder sagen wir einleiten zu lassen durch diesen Gottesdienst, was dann am ganzen Karfreitag nachklingen kann in unseren Gedanken und Herzen und auch in den stillen Kar-Samstag uns überführen kann, sodass wir nicht vorwegnehmen, was dann an Ostern kommt, sondern uns dem stellen. Der Negativfolie, könnte man sagen, der unbequemen Seite. Es ist ein dunkler Tag und es ist auch ein dunkler Tag gewesen, als Jesus starb. Der Himmel hat sich verdunkelt und es ist der dunkelste Tag in der Menschengeschichte gewesen. Und da es Ihnen vielleicht auch so geht, ich setze das mal voraus, dass Sie auch beim Singen, beim bewussten Singen der Strophen, die wir eben gesungen haben, oder bei dem Wort von Paulus, auch dieses leise Gefühl in sich spüren, ach, was für eine alte Sprache, das kommt in unserer Welt überhaupt nicht mehr vor. Kann man dadurch verstehen, was damals geschah? So möchte ich Ihnen durch zwei Geschichten heute Morgen versuchen, das in unsere Welt zu übertragen. Denn mir haben sie geholfen und ich bin ein Mensch wie du und ich und deswegen denke ich, dass auch sie Ihnen helfen zu verstehen. Denn was wir glauben, das wollen wir doch auch verstehen, denn damit erfassen wir es und dann darf es auch tiefer sacken von hier nach hier und unser Herz wird davon ergriffen und wir kommen zu einem neuen leidenschaftlichen Christsein. Es ist nämlich so eine Frage mit dem Wort von dem Kreuz und der Versöhnung. Es ist eine sehr aufregende, großartige Sängerin gewesen, die hier im Bürgerhaus sang vor einiger Zeit, P. Werner. Sie hat damals hier einen hinreißenden Liederabend gegeben, nur mit ihrem Pianist. Sie braucht keine Band, sie ist eine Persönlichkeit auf der Bühne. Und sie ist auch eine Persönlichkeit in ihrer Gedankenwelt und in ihrer Einstellung. Man war überrascht zu lesen, ich war es jedenfalls sehr, in einem Interview mit ihr, dass sie, gefragt nach ihrem Glauben, sagte, ja, an Gott glaube ich. Aber das mit der Vergebung habe ich bis heute nicht verstanden. Und auf die Nachfrage des erstaunten Interviewers, war ein christliches Musikmagazin, sagte sie, ja, das ist doch ungerecht. Jeder muss doch für seine eigene Schuld gerade stehen. Vergebung ist doch ungerecht. Ich muss doch die Suppe selber auslöffeln, die ich mir eingebrockt habe. Und so sitzen sie ja auch heute in den Gefängnissen. Vergebung, ist das nicht gefährlich? Denken wir dann nicht, dass Gott, wenn er auch zu leichtfertig vergibt, 5 Grad sein lässt, ein Auge zudrückt und der Sünder triumphiert über den Richter und sagt, naja, dann war es ja auch nicht so schlimm und kommt eventuell noch sogar zu dem Schluss, er könnte weitermachen. Und deswegen noch einmal das eine Wort aus unserem Predigtext. Gott hat Jesus Christus für uns zur Sünde gemacht, damit durch ihn wir würden vor Gott die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Was ist das für eine besondere Gerechtigkeit gegenüber der Gerechtigkeit, die wir in der Welt kennen und gegenüber dem Schrei nach Gericht? Die müsste man, die wir bei Gott sehen. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Um die geht es heute Morgen. Dazu unsere erste Geschichte. Sie spielt in England. Es waren auf einer englischen Universität einmal 2 Studenten. Der eine studierte Jura, der andere Naturwissenschaft. Beide waren eng befreundet, vielleicht deshalb, weil sie etwas gegensätzliche Charaktere hatten. Man sagt ja, dass sich die gegensätzlichen Charaktere anziehen. Ob sie immer miteinander leben können, so eine Frage, nicht? Aber anziehen. Der Jurist führte ein solides Leben, so stellt man ihn sich ja auch vor. Ich habe in der Universität Göttingen auch Juristen gekannt, so typisch grüne Lodenmäntel und sowas. Aber man will nicht hier ein Klischee aufbauen. Aber solides Leben, war fleißig, kam sein Studium schnell vorwärts. Der Naturwissenschaftler war eher ein Mensch, Sie kennen das, Wein, Weib und Gesang. In der Studentenzeit manchmal etwas großgeschrieben und deswegen morgens in Vorlesungen etwas müde. Ein sorgloser Mensch. Und wenn er mal in Probleme kam, er kam zum Beispiel mit Geld in große Probleme, fand er immer einen Ausweg durch seinen Charme und seinen Humor. Und nach Beendigung des Studiums, da wird das Leben dann anders. Das wissen Sie auch alle, die jetzt nicht studiert haben, aber eine Lehre gemacht haben. Und werden nochmal andere Anforderungen gestellt. Mehrere Jahre verstrichen. Die freundschaftlichen Beziehungen haben sich verloren. Und die Beziehungen zwischen diesen ehemaligen Kommilitonen ließen nach. Der Jurist wurde schnell befördert. Mit der Zeit wurde er Richter. Der Naturwissenschaftler kam auch vorwärts, ein bisschen mehr abwärts. Und er erlebte das, was ein Sprichwort sagt. Zunehmender Genuss bringt abnehmende Freude. Das bedeutet, man muss dann immer mehr genießen, um noch Freude haben zu können. Es muss immer mehr gesteigert werden. Es muss immer mehr kribbeln und prickeln dazu, damit man überhaupt noch Freude empfinden kann. Am Schluss kennt man keine Freude mehr, sondern nur noch die Jagd nach Lust. Das ist das Gesetz des abnehmenden Genussertrags. Natürlich kostet das Genießen Geld. Und deswegen kam er in Schwierigkeiten, große finanzielle Schwierigkeiten. Wie passend war es da für ihn, dass eine entfernte Verwandte in der Zeit Witwe wurde und ihn bat, ihr doch bei der Investierung ihres bescheidenen Vermögens behilflich zu sein. Er als Akademiker würde das doch gut können und besser Bescheid wissen als sie. Sie gab also zu, wie manche Älteren es können, entschuldigen Sie, dass sie schon etwas senil wurde und bat ihn. Gern willigte er ein und versprach ihr, das Geld so gut wie möglich anzulegen. Sie brauchte ihm das Geld nur anzuvertrauen, er sorgte, für das Übrige würde er sorgen. Es bereitete ihm keine Sorge, das Geld gut, in Anführungszeichen, unterzubringen. Sein eigenes Bankkonto wies einmal ein großes Loch auf damals und so konnte die Summe es gerade füllen. Ganz ehrlich versuchte er, der Witwe durch die Zinsen das alles zurückzuerstatten. Aber seine Geldschwierigkeiten nahmen zu und nicht ab und so konnte er mit der Zeit nichts mehr bezahlen. Schließlich gelangte die Sache vor das Gericht. Und die Verhandlungen standen in allen Zeitungen. Es ist mir gesagt worden, dass die Presse, manchmal recherchieren sie eben doch ganz gut, es sehr schnell rausbekommen haben, dass es eine damals freundschaftliche Beziehung zwischen den beiden gegeben hat. Zwischen diesem Richter, der diesen Fall hätte, und dem Angeklagten. Und deswegen stand das sehr schnell in den Zeitungen und man erwartete allgemein ein etwas milderes Urteil. Dass der Richter ein Auge zudrücken würde, war nur anzunehmen. Aber nun geschieht das Erstaunliche. Nachdem der Richter sich geduldig Anklage und Verteidigung angehört hat, ergriff er das Wort, um den ganzen Fall zusammenzufassen. Und dann verlangte er von den 10 Mitgliedern der Jury ein Guilty, schuldig. Öffentlich griff er sogar seinen früheren Freund scharf an und sagte, beide hätten die gleichen Chancen gehabt für das Leben und es ist eine Schande für die englische Universität, dass ein ehemaliges Mitglied derart mit einer armen Witwe umgeht. Er sehe gar keinen Grund für ein gemildertes Urteil, verlangte die höchste Geldstrafe, die für diese Art Vergehen erhoben werden darf. Können Sie sich auch vorstellen, wie das ganze Gericht, der ganze Gerichtshof den Atem anhielt? Das hatte man nun wirklich nicht erwartet. Und dazu müssen wir wissen, ich weiß nicht, ob Sie mehr Allgemeinbildung haben wie ich, aber ich wusste vor der Geschichte nicht, was ich durch die Geschichte erfuhr. In England kommt man wegen Geldschulden nicht mehr ins Gefängnis. Seit den Tagen von Charles Dickens nennt man diese Gefängnisse für Geldschuldner, Debtors, Prisons, hat man abgeschafft. Man verfährt heute anders. Wenn ein Angeklagter zu einer Geldstrafe verurteilt wird und nicht bezahlen kann, darf man ihn wegen seiner Schulden nicht inhaftieren. Man hat eine andere Lösung gefunden. Sie werden jetzt schmunzeln. Nicht wegen Geldschulden wird er in Haft genommen, sondern wegen Contempt of Court. Das ist Verachtung des Gerichtshofes. Weil er nämlich den Befehl des Gerichtshofes verachtet, indem er seine Schulden nicht bezahlt. Und jeder wusste ja sofort, dass diese hohe Geldstrafe, die der Richter ausgesprochen hat, den Angeklagten zwingen würde, den Gerichtshof zu verachten, in Anführungszeichen, indem er nicht bezahlen kann, weil er kein Geld besitzt. Und nun steht der Angeklagte da, zwischen zwei Bobbys, zwischen zwei Polizisten, und ist gezwungen, durch dieses Urteil den Gerichtshof zu verachten und nicht zu bezahlen. Und die Handschellen werden angelegt und man will ihn gerade abführen. Da erhebt sich der Richter von seinem hohen Amtsstuhl, legt seine karmesinrote Amtsrobe beiseite, so wie wenn ich jetzt mein Altar, Talar, ach diese kirchliche Sprache immer, Talar ablegen würde. Also er legt die Amtsperson ab, legt auch noch, wie Sie sich das plastisch vorstellen können, diese Richter, diese gepuderte, weiße, gewellte Perücke ab und gebietet den Polizisten zu warten. Und langsam, also jetzt als Zivilperson, nähert er sich seinem ehemaligen Freund, geht die Stufen runter und reicht ihm vor dem erstaunten Gerichtshof die Hand. Völlig fassungslos starrt ihn dieser Angeklagte an und der Jurist sagt: Glaubst du immer noch, dass ich dein Freund bin? So sieht's aus, antwortet der andere verbissen. Ich konnte doch nicht anders handeln, sagte der Jurist. Du hast die Strafe doch verdient. Es ist wirklich unverschämt, was du dir hast zu Schulden kommen lassen. Und hätte ich ein Auge zugedrückt, 5 Grad sein gelassen, ist das Vergebung? Hätte ich erstens deinen und aller anderen Respekt verloren und zweitens bin ich als Verwalter der guten Gesetze Englands zum Schutz der Witwen und Waisen verpflichtet, die Schuldigen schuldig zu sprechen. Alle Augen waren auf mich gerichtet, ich musste gerecht sein und trotz allem bin ich und bleibe ich dein Freund. Glaubst du das? Ich wünschte, ich hätte bessere Gründe als nur Worte, das zu glauben, entgegnete der andere verbittert. Trotz allem bleibe ich dein Freund und möchte dir einen besseren Grund geben als bloße Worte, um es zu glauben. Bei diesen Worten griff er in seine Tasche und suchte nach was. Einige Sekunden später kam ein Scheckheft und ein Füllfederhalter zum Vorschein. Und der Richter setzte sich, schrieb und händigte das Geschriebene seinem Freund aus. Als der Abgeurteilte las, bekam er einen Schreck. Das war ja ein Scheck mit des Richters Unterschrift auf genau den Betrag, der ihm als Strafe vom Richter auferlegt war. Völlig fassungslos starrte er in die klaren, ruhigen Augen des Richters. Er schämte sich, er brachte den Mut, das können wir verstehen, nicht auf, den Scheck entgegenzunehmen. Das ist der Beweis dafür, dass ich gerecht und dein Freund bin. Das erklärte der Jurist, steck ihn doch zu dir. Und nun, zögernd, nahm der Abgeurteilte den Scheck zu sich. Und auf einen Wink des Juristen hin nahmen die beiden Bobbys die Handschellen ab und verschwanden. Der Abgeurteilte stand als freier Mann mitten im Gerichtshof. Was geschah? Auf diese Weise, können wir nachvollziehen, lernte er seinen Freund richtig kennen. Er konnte ihn von Herzen schätzen, weil dieser einerseits gerecht und unantastbar war. Er lernte ihn respektieren. Auf der anderen Seite, darüber hinaus, lernte er den gerechten Richter aufrichtig lieben, weil er einen gerechten und einen barmherzigen Weg gefunden hatte, ihm aus seiner großen Not zu helfen, obwohl dieser Weg ein Opfer bedeutet hat für den Richter. Es hat ihn was gekostet. Er hat einen Preis bezahlt. Diese gerechte Hilfe und auf der anderen Seite diese Zuwendung bedeutete ein großes persönliches Opfer, das der Richter eben auf sich nahm, um Gerechtigkeit und Liebe zu vereinen. Als ich vor Jahren diese Geschichte kennenlernte, wurde mir klar, was ich selber nicht so ganz verstanden hatte, bis dahin nicht so ganz klar gekriegt hatte. Es wäre schön, mal eine Möglichkeit zu haben, diese Geschichte P. Werner zu schicken. Die Frage der Vergebung, der Stellvertretung. Die Bibel lehrt doch, dass Jesus Christus für die wegen der Sünde abgeurteilte Menschheit stellvertretend starb. Ist das gerecht? Ist das gerecht? Keinem Verbrecher, wenn er abgeurteilt wird, ist es erlaubt, seinen Stellvertreter ausfindig zu machen? Oder haben Sie das gesehen? In irgendeinem Film, in irgendeinem Krimi? Er muss für seine eigenen Verbrechen büßen. Wenn ich vor Gott, und das ist nochmal eine ganz andere Qualität als alles, was Sie gestern Abend in den Nachrichten gehört haben, nochmal eine andere Qualität. Wenn er vor Gott gesündigt hat, meinen wir, da muss man doch selbst dafür einstehen. Alles andere wäre juristisch unhaltbar und unfair. So habe ich selbst gedacht. Bis ich dann eben durch diese Geschichte tiefer verstand, was Karfreitag bedeutet. Gott selbst, jetzt übertragen wir das Bild, ist der gerechte Richter. Er sitzt auf seinem Richterstuhl und spricht uns Menschen alle und ohne Ausnahme wegen Sünde schuldig. Und sein Urteil ist gerecht. Liebe Gemeinde, was eine Hoffnung, dass einmal gerecht Gericht gesprochen wird über diese Welt. Und gesprochen worden ist, aber auch gesprochen wird. Wir haben es eben bekannt, von dort wird er kommen. Und er wird gerecht richten. Und dann lässt Gott es nicht mehr zu, was eine von Leiden und Diktatoren geschüttelte Welt krank macht. Dann wird gerecht Gericht gesprochen. Ist das nicht auch Hoffnung? Ist das nicht auch eine gute Botschaft, schon allein das? Nur, das Schlimme ist, wenn wir selber diese Frage haben in Bezug auf uns, auf uns beziehen, warum lässt Gott das zu? Wir denken, er greift nicht ein. Aber was ist denn mit uns, wenn er eingreifen würde und jetzt sofort, heute Morgen, gerecht Gericht sprechen würde über alles, was in meinem und deinem Herzen ist? Und sein Urteil ist gerecht und der Sünde sollt ist der Tod, das sagt die Bibel. Und Gott bleibt durchaus gerecht, wenn er dieses harte Urteil spricht. Er ist nicht ungerechter wie die Menschen. Lesen Sie, hören Sie, was die Menschen für Forderungen stellen. Diesen müsste man, den müsste man. Wenn ich den unter die Finger bekäme, den würde ich. Keine Geduld. Nicht mal Gerichtsverhandlungen. Zack. Das sind wir. Wollen wir, dass Gott es so macht? Nehmen wir nur einmal, was wir gestern Abend in den Nachrichten gehört haben, zum Beispiel, oder wenn wir in die Geschichte der Menschheit sehen, die Folgen von nur einer Sünde, von nur einer einzigen, des Hasses. Wie viele Menschen sind allein in den vergangenen 100 Jahren an den Folgen dieser einen Sünde nur umgekommen? Sind es 20 Millionen oder 30 oder noch mehr? Unter welchen Schmerzen sind sie umgekommen? Unter was für Umständen? Unter was für Herzeleid? Unter den Angehörigen? Was hat diese Sünde angerichtet? Allein diese eine nur. Man denke an die Heimatlosen, an die Völkerwanderungen, an die Entrechteten, an die Verstümmelten, an die seelischen Kranken, an die geistigen Leidenden, an der Sinnlosigkeit. Wenn die Sünde groß ist, dann muss die Strafe auch entsprechend groß sein. Sie hat sonst keinen Wert. Es ist also kein Wunder, dass Gott feierlich Folgendes versprochen hat. Ich lese aus der Bibel. Er hat einen Tag gesetzt, Gott, an welchem er den Erdkreis richten wird in Gerechtigkeit. Durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn auferweckt hat aus den Toten. Keine schöne Botschaft, Ostern nur. Ostern ist auch sehr unbequem. Der Auferstandene wird wiederkommen und richten, aber absolut gerecht. Apostelgeschichte 17, 31. Es ist auch Hoffnung. Hoffnung. Das Gericht ist auch Hoffnung für alle, die leiden unter den Diktatoren dieser Welt, unter den großen Diktatoren und unter den kleinen Diktatoren, unter den Diktatoren in der Politik und unter denen in Ehe und Familie und Gemeinde und Arbeitsplatz und überall in der Stadt. Keiner, wenn er ehrlich ist, kann sich viel Hoffnung machen, dem gerechten Urteil Gottes zu entfliehen. Ich auch nicht, wenn ich die Geheimnisse meines Herzens kenne, die mir Gott allein bekannt machen kann. Weil wir alle, so sagt es der Römerbrief deutlich, des Ruhmes mangeln, den wir vor Gott haben sollten, befinden wir uns in der Lage dieses Naturwissenschaftlers. Wir sind schuldig und warten darauf, von den Bobbys abgeführt zu werden. Aber wenn es einen gerechten Gott gibt, muss er diesen Urteilsspruch sprechen. Kein Mensch würde einen Richter oder einen Gott respektieren, der seine eigenen Gesetze nicht ernst nimmt, indem er ein Auge zudrückt. Vergleiche Islam, Allah. Gott sieht diese hoffnungslose Lage von seinem Richterstuhl aus und er handelt nicht wie wir, sondern er handelt wie Gott. Er legt seine Amtsrobe beiseite, wurde in der Gestalt Jesu Christi zivil, wie du und ich. Und indem er Mensch wurde, nimmt er die Strafe auf sich, die er von seinem Amtsstuhl aus verlangt hätte, hat. Er trägt, das ist Karfreitag, am Leib, an seinem eigenen Leib am Kreuz unsere Strafe und bietet uns auf diese Weise Befreiung an. Gerechte. Der Angeklagte muss nur eins tun. Achtung, aufgepasst, eins muss er tun. Er muss in einer bewussten Handlung seine Hände öffnen. Vielleicht muss er sie nur öffnen, er muss sie vielleicht nicht mal ausstrecken. Aber er muss sie öffnen. In eine Faust kann der Richter den Scheck nicht legen. Aber er muss sie öffnen und in einer bewussten Handlung den Scheck des Richters entgegennehmen. Einige Minuten vorher besaß er das Lösegeld noch nicht. Er war noch der Angeklagte. Er war schuldig, er besaß keine Geldmittel. Nachdem er den Scheck einige Minuten später in der Tasche hatte, besaß er genügend Geld, das vom Richter stammte, um seine Schuld zu bezahlen, ging frei aus. Für uns ist es maßgebend, nicht, dass Christus für die Sünden der ganzen Welt gestorben ist, sondern für uns heute Morgen hier ist es maßgebend, dass wir uns seine angebotene Vergebung, die er durch seinen Tod erworben hat, persönlich angeeignet haben. Die Bedeutung, die das geschehen hat, wird erst wirksam für dich und mich durch den Akt des Glaubens, das anzunehmen. Persönlich aneignen. Die Strafe wissen verdient zu haben. Aber die Liebe Gottes zu erkennen und auch zu wissen, sie nicht verdient zu haben. Maßgebend ist, dass wir persönlich im eigenen Herzen diese Befreiung annehmen. Das muss ein jeder für uns, von uns persönlich tun. Das kann keiner mehr für den anderen tun. Genau wie unser Angeklagter den Scheck persönlich entgegennehmen musste. Ein Christ ist also ein Mensch, der Gott fürchtet und respektiert. Das ist die eine Seite. Wenn Gott uns schuldig spricht, handelt er gerecht. Aber ein Christ ist auch ein Mensch, der seit Karfreitag Christus liebt. Denn er hat erfahren, dass Gott nicht nur einen gerechten Urteilsspruch fällt, sondern die Strafe, die er selbst als gerechter Richter angeordnet hat, unter dem größten Opfer auf sich selbst nahm, dass der Mensch frei ausgehen kann. Stellvertretung dieser Art ist fair. Mit Dank und Freude können wir sie annehmen. Und einen Gott von Herzen lieb haben, oder nicht? Der eine solche geniale, göttliche, weise Art gefunden hat, seine Gerechtigkeit und seine Liebe zu vereinbaren. Am Kreuz. Einem solchen Stellvertreter können wir uns dem nicht rückhaltlos anvertrauen. Wenn wir uns in seinen Händen führen, brauchen wir uns weder vor dem, darf ich mal den Tod vergleichen mit dem abgeführt werden, brauchen wir uns weder vor dem Abführen zur Haft, vor dem Tod, noch vor dem kommenden Weltgericht zu fürchten. Der Richter weiß ja selbst, dass der Stellvertreter der ist, dass er der Stellvertreter derer ist, die seine angebotene, selbst erkaufte Befreiung angenommen haben. Deshalb sind sie vom Richter persönlich auf seine Kosten hin schon entlassen worden. Ein Christ ist also jemand, der das Gericht hinter sich hat, nicht mehr vor sich hat. Und das sollte uns so eine unglaubliche Freiheit und Freude an Gott geben. Das sollte uns viel mehr stolz machen auf unseren Glauben, einen solchen Herrn zu haben, der sich nicht scheute, diese geniale Lösung für uns zu finden. Das sollte uns viel freimütiger, viel überzeugter, viel stolzer von unserem Glauben sprechen lernen und leben lernen. Aber einen Akt, das haben wir auch gehört, müssen wir tun, nicht wahr? Annehmen. Das können Sie im Herzen tun, das können Sie auch im Gespräch mit einem Christen tun. Für sich persönlich aneignen. Ja, danke. Das war für mich. Danke. Ist das wirklich alles? Ja, ich glaube, es ist wirklich alles. Es ist wirklich alles. Und alles, was wir dann tun werden, das tun wir eben nicht mehr, um uns diese Erlösung zu verdienen, sondern aus Dankbarkeit dafür. Ich glaube, es ist wirklich alles. Und das meinte die Bibel, als ich sagte, das meinte Jesus, als er sagte, ob ich wohl finden werde, den Glauben auf der Erde. Und er wird sie überführen, nicht von den ganzen Sünden, die sie in der Bildzeitung lesen, von der Sünde, dass sie nicht glauben an mich, dass sie zu stolz waren, das zu nehmen. Weil das weiß natürlich jeder, der vom Heiligen Geist überzeugt ist. Das haben wir nicht verdient. Das ist eben unverdient. Aber das ist das, was Gott uns anbietet, auch heute Morgen wieder neu. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.